die Presse.
Ich weiß natürlich nicht, wie es Ihnen geht, aber bis vor ein paar Wochen hatte zumindest ich das Gefühl, die Republik verschläft ihren 80. Geburtstag. Aber dann gab es doch einen Staatsakt in der Hofburg. Auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, und zwar am 27. April, genau 80 Jahre nach jenem Tag, an dem die Zweite Republik und damit die Unabhängigkeit Österreichs verkündet wurde.
Meine Damen und Herren, der Augenblick am 27. April 1945, in dem die österreichischen Politiker Renner, Schärf, Kunczak und Koblenik die Unabhängigkeit Österreichs erklärten und den Anschluss an Hitler-Deutschland für null und nichtig, ist nicht nur ein Moment des Neuanfangs für unsere Heimat, er stellt auch einen bedeutenden Einschnitt in der Geschichte Europas dar. Der Puls unserer Heimat schlug wieder und die ganze Welt konnte ihn hören.
Bei diesem Staatsakt hat dann auch der britische Historiker Christopher Clark eine tolle Rede gehalten.
Vor genau 80 Jahren, am 27. April 1945, wurde die Unabhängigkeit Österreichs erklärt. Das war der Sprung aus einer Epoche in der Geschichte des Landes und Europas in eine andere. Aus der Ferne betrachtet werden aus solchen Momenten glatte, reibungslose Übergänge, bloße Punkte auf der Zeitachse. Wir vergessen, wie offen damals die Zukunft noch war, wie turbulent und unsicher der zeitgenössische Kontext.
Ja, und diese Rede können Sie im Wortlaut auch auf unserer Webseite lesen. Den Link dazu finden Sie in den Infos zu dieser Podcast-Folge. Ja, und seither habe ich weiter das Gefühl, dass jetzt die E-Mails mit Büchern zum Thema 80 Jahre Republik und die Einladungen zu Events und Eröffnungen von Ausstellungen zu besonderen Stichtagen dieses Gedenkjahres nicht abreißen. Weil es folgen jetzt noch einige Gedenktage. Der nächste große ist zum Beispiel der 8. Mai, der Tag der Befreiung, an dem wir uns an die Kapitulation der Nationalsozialisten und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnern. Mein Name ist Anna Wallner. Sie hören, was wichtig ist, mit einer längeren Freitagsfolge am 2. Mai. Ja, bei mir zu Gast ist heute der ehemalige Chefredakteur des Profils, Herbert Lackner. Er hat sich seit vielen Jahren auch immer wieder mit der Geschichte der Republik beschäftigt und Bücher geschrieben. Sein neuestes heißt 1945, schwerer Start in eine neue Zeit, und erzählt genau das, was Christopher Clark in seiner Rede in der Hofburg auch gesagt hat, wie unsicher die Zukunft Österreichs damals in diesen Wochen und Monaten des Frühlings 1945 war und wie sich zwischen Jänner und Dezember 1945 so viele kleine und große Geschichten ereignet haben, die es immer noch wert sind, erzählt zu werden. Wir reden jetzt gleich darüber, wie Herbert Lackner bei der Recherche vorgeht, wie er die Debatte um den Heldenplatz als Gedenkort wahrnimmt, und vor allem erzählt er noch einmal die spannende und auch ganz witzige Geschichte von der berühmten Weihnachtsrede Leopold Figls, die so nie gehalten wurde. Lieber Herr Lackner, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön für die Einladung.
Herr Lackner, wenn wir an das Jahr 1945 denken, dann denken wir immer an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber einen einzigen exakten Tag, an dem sich das festmachen lässt, gibt es ja nicht so wirklich. Es gibt viele einzelne Tage, oder?
Naja, es gibt den Tag des Waffenstillstands, das ist der 8. Mai. Aber ich glaube, für Wien ist besonders wichtig der 13. April. Da waren die Kämpfe hier zu Ende und die Stadt war vom Nationalsozialismus befreit.
Trotzdem ist es so, dass während Wien schon frei wurde, noch weiter westlich, zum Beispiel im KZ Mauthausen, gemordet wurde und es schon noch immer Kampfschauplätze gab. Also deswegen sind da so zeitgleich unterschiedliche, wie soll ich sagen, es war ein unterschiedliches Level an. Das Kriegsende war noch nicht im ganzen Land.
Völlig. Die Rote Armee ist ja nur ein Stückchen nach St. Pölten gekommen. Das ganze westliche Niederösterreich war eigentlich unbesetzt. Die Amerikaner sind erst am 1. Mai in Oberösterreich eingerückt. Also das ist auch eigentlich relativ kurz vor dem Waffenstillstand gewesen. Und in Kärnten ist die britische Armee und sind die Tito-Partisanen überhaupt erst am 8. Mai eingezogen. Also am allerletzten Tag des Kriegs. Das war sehr, sehr ungleichzeitig.
Ist das auch der Grund, warum Sie in Ihrem neuen Buch 1945, Schwerer Start in eine neue Zeit, sich dann gleich das ganze Jahr vorgenommen haben, also von Jänner bis Dezember in Geschichten und Etappen erzählt haben, was in dem Jahr passiert ist?
Na, ich wollte zeigen, wie aus einem furchtbaren Krieg, aus einem Schlachtfeld, und Wien war ja ein Schlachtfeld, wie da wieder Normalität entsteht. Und zwar eine Normalität, die unserer gar nicht so fremd ist. Wenn man sich mit Politik beschäftigt, dann sieht man, dass auch damals schon in den ersten Monaten der neuen Demokratie ähnlich getrickst wurde wie später und wie heute noch. Also es gab die Politiker hatten den gleichen Werkzeugkasten zur Verfügung.
Ja, bevor es gleich weitergeht, habe ich jetzt aber noch eine Ankündigung für Sie. Denn soeben ist bei uns in unserer beliebten Geschichte-Magazin-Reihe ein neues Heft erschienen. Und zwar genau zum Thema der aktuellen Gedenkwochen. Es heißt Die Zweite Republik seit 1945. Und unser ehemaliger Leiter des Archivs und unser immer noch Haushistoriker Günter Haller fasst die wichtigsten Ereignisse aus 80 Jahren Zweite Republik kapitelweise zusammen. Also er widmet sich wirklich jedem Jahrzehnt in einem eigenen Kapitel. Das Heft ist am 30. April erschienen. Man bekommt es im gut sortierten Zeitschriftenhandel, aber man kann es natürlich auch online bestellen. Auch diesen Link finden Sie in den Infos zur Folge, die Sie gerade hören. Presse-Club-Mitglieder bekommen das Heft übrigens um 12,99 Euro, alle anderen um 14,99 Euro. So, aber jetzt zurück zu Herbert Lackner. Wie gehen Sie das eigentlich an bei so einem Buch? Ich meine, Sie haben natürlich eine lange Erfahrung, haben auch im Profil immer wieder über historische Themen geschrieben. Aber wie recherchieren Sie für so ein Buch? Wo und wie lang und wie gehen Sie das an?
Die Recherchemöglichkeiten für solche Bücher sind völlig anders geworden. Also vor 10 Jahren hätte man so etwas wahrscheinlich nur sehr schwer schreiben können und vor 20 Jahren gar nicht. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe vor nunmehr 8 oder 9 Jahren ist mein Buch Die Flucht der Dichter und Denker erschienen, wie Künstler und Wissenschaftler den Nazis entkamen, 1938 bis 40. Da ging es darum, wie sind die Leute aus Österreich und aus Deutschland geflohen. Flüchtlinge kommen ja nicht immer aus Afghanistan und Syrien, sondern die kommen auch manchmal von der Taborstraße und vom Waldviertel. Nun, da ging es natürlich auch darum, wie die also über den Ozean dann in die USA gekommen sind. Und ich hätte mich wahrscheinlich 2 Monate ins Hafenarchiv von New York setzen müssen, um dieses Buch zu recherchieren. Nun hat das Hafenarchiv von New York alle Ankünfte seit 1850 dokumentiert und das online gestellt mit Volltextsuche. Also da erspart man sich schon viel Geld, viel Reisen, viel Zeit. Und das wäre natürlich früher absolut nicht möglich gewesen, das zu schreiben. Ähnlich ist es auch hier. Seit die Österreichische Nationalbibliothek alle Zeitungen seit 1690 online gestellt hat und das mit Volltextsuche, ist das Arbeiten viel, viel einfacher geworden. Früher hat man entweder riesige Folianten durchblättern müssen, natürlich ohne Volltextsuche, oder man hat sich in einen Keller der Nationalbibliothek verschanzen müssen und dort vor einem Mikrofilmgerät furchtbar abgebrauchte Mikrofilme durchlaufen zu lassen. Hat man auch nichts gefunden. Das war überhaupt eine sehr schlechte Methode. Und jetzt kann man das vom Handy aus im Wirtshaus machen, nicht? Oder zu Hause vom Laptop natürlich leicht.
Was auch eine Geschichte ist, ist natürlich, dass wir uns jetzt mit 80 Jahren Rückblick auf das Ende des Zweiten Weltkrieges, dass uns die Zeitzeugen immer mehr abhanden kommen. Das war dafür wieder umgekehrt früher möglicher. Also wenn man vor 20 Jahren ein Buch geschrieben hat, hatte man gute Chancen, dass man Menschen zum Gespräch treffen konnte, die sogar schon erwachsen waren und den Krieg auch noch wirklich erlebt haben.
Richtig, das gibt's praktisch gar nicht mehr. Ja. Also man findet eigentlich praktisch keine Zeitzeugen mehr, die sich da daran erinnern können. Ich habe in mein letztes Buch über 1945 jetzt auch die Geschichte meiner Eltern eingearbeitet. Ich habe so einen kleinen Taschenkalender meiner Mutter gefunden aus dem Jahr 1945, wo sie jeden Tag eingetragen hat, was sie gemacht hat. Sie war damals 17 und hat als Verkäuferin in einem Brotgeschäft auf der Praterstraße und auf der Taberstraße gearbeitet. Und das ist noch eine Quelle gewesen, aber meine Mutter ist auch vor 6 Jahren Jahren gestorben. Sie war zwar bis zuletzt, also bei völligem Bewusstsein, und hat mir auch manchmal etwas erzählt. Aber natürlich, die war 92, als sie gestorben ist. Ne?
Ja, ja, klar. Meine Großmutter ist 2020 gestorben und war ein 29er Jahrgang. Also die konnte sich durchaus auch erinnern an den Krieg. Aber ich habe zwar immer wieder mit ihr darüber gesprochen, aber gerade in der Zeit, in der es mich immer mehr interessiert hat, ist sie auch immer ein bisschen dementer geworden und hat sich natürlich immer weniger erinnert. Und man wusste dann auch nicht, wie viel von den Dingen, die sie erzählt hat, wirklich so stattgefunden haben.
Ja, das ist die Geschichte bei Zeitzeugen ja immer natürlich, weil das subjektive Empfinden auch nicht immer ganz hundertprozentig die Wirklichkeit widerspiegelt. Ne?
Ja, klar. Ja, sehr subjektiv gefärbt. Und gleichzeitig hat dann die Elterngeneration auch immer irgendwie gesagt, man hat einfach darüber nicht gesprochen. Also als man sich vielleicht noch besser erinnern konnte in den 60er, 70er Jahren, war das nicht wirklich das Thema am Küchentisch.
Richtig, niemand wollte darüber sprechen. Auch die, und das Schwierige war ja, ich habe eine Trilogie über Flucht, Vertreibung und Rückkehr geschrieben. Und da hat sich ja gezeigt, dieses Problem, das so Gesellschaften wie die österreichische, aber auch die deutsche natürlich haben. Es haben sich sowohl die Vertriebenen, die dann zurückgekommen sind, als Opfer gesehen, denen hat man alles weggenommen, die Wohnung weggenommen, die Möbel weggenommen, alle Angehörigen sind ermordet worden, sie haben eine furchtbar schwierige Flucht gehabt und im Exil war vielleicht ein schlechtes Leben. Dann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, wir sind Opfer. Dann haben die anderen aber gesagt, na, wir sind die Opfer, ihr seid in den USA gesessen, in New York, ihr habt es schön gehabt oder in Stockholm oder sonst irgendwo, aber wir sind da gewesen, da hat es Kämpfe gegeben, in Wien ist eine Woche lang Schlachtfeld. Es hat den Bombenkrieg gegeben, es hat Krankheiten gegeben und es hat die Nazis gegeben, die uns unterdrückt haben. Ihr habt es viel besser gehabt. Ne? Also da sind zwei Opfergruppen aufeinander getroffen und man hat sich dann, und das haben sich beide dann entschlossen, eigentlich lieber nicht mehr drüber zu reden.
Ja, und es war ja auch der Blick auf diese Tage, Frühlingstage, an die wir jetzt auch denken, diese Befreiung auf der einen Seite. Die einen haben das Gefühl gehabt, sie wurden befreit, die anderen hatten das Gefühl, die Nächsten stehen da, also zum Beispiel die Sowjets oder was auch immer. Und man hatte dann bis 55 eigentlich das Gefühl, ganz frei sind wir auch noch immer nicht, oder? Also es gab ja auch da die unterschiedlichen Wahrnehmungen dieser Zeit.
Natürlich. Und das nicht zuletzt deshalb, weil Österreich ja ganz, ganz offiziell in der Moskauer Deklaration von 1943 bescheinigt wurde, dass Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus ist. Ja? Das war damals eher ein taktisches Manöver der Alliierten. Die wollten Österreich und Deutschland völlig unterschiedlich behandeln, damit es ja nie wieder so eine Wiedervereinigung gibt. Da sind ja zwei Weltkriege ausgegangen aus der Mitte Europas. Und die haben in der Moskauer Deklaration von 1943 haben die beschlossen, also alle Alliierten, die gesamten Alliierten, inklusive der Sowjetunion, in der Moskauer Deklaration, dass Österreich wiederhergestellt werden soll in den Grenzen von 1937 und dass Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus ist. Und dann haben die Österreicher nach 1945 gesagt, bitteschön, wir sind das erste Opfer des Nationalsozialismus. Also geht's raus da, ihr Besatzungsmächte. Ja? Ihr habt ja selber gesagt, wir sind das erste Opfer. Ne? Mhm. Dass das ein taktisches Manöver der Alliierten war und dass das auf der anderen Seite dann nämlich auf jener der Österreicher eine Lebenslüge war, die ja lange, lange hochgehalten wurde, ist auch klar.
Ja, ja, klar. Eine der Geschichten, die Sie erzählen, ist eine der skurrilsten Geschichten, die letzte, weil Sie auch sich im Dezemberkapitel quasi mit der Weihnachtsrede von Leopold Figl beschäftigen.
Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Ich kann euch für den Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben. Kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich.
Wo man zuerst einmal lange geglaubt hat, das war die Weihnachtsrede 1945, dann hat sich schon vor einigen Jahren rausgestellt, nein, 20 Jahre später aufgenommen, kurz vor seinem Tod. Und jetzt schreiben Sie auch nochmal, betonen Sie, dass eigentlich überhaupt die Frage ist, ob es die Rede je gegeben hat. Also
ja, es ist keine Frage, es hat die Rede nicht gegeben.
Ah, das ist wirklich, okay.
Figl hat zu Weihnachten 1945 keine Rede gehalten. Mhm. Es war eine Erfindung des Jahres 1965.
Zum 20-jährigen Jubiläum.
Ja, genau, und das sollte zum 20-jährigen Jubiläum, hat da eine große CV-Verbindung am Stephansplatz eine Veranstaltung gemacht, wo der Bundeskanzler Klaus, daneben noch der Figl, der hat noch gelebt und alle Minister sind da gesessen am Stephansplatz und die zwei jungen Journalisten, Ernst Wolfram Mabo und Hans Magenschab, der eine später ORF-Intendant, der andere Herausgeber und Chefredakteur der Wochenpresse und später Sprecher von Bundespräsident Klestil. Diese beiden jungen Herren, um die 30 damals, haben die Aufgabe gehabt, da ein großes Fest zu gestalten am Stephansplatz und sie haben das halt so gemacht, wie man es damals gemacht hat. gemacht hat mit Sound und Light. Da sind Scheinwerfer und Flugzeuggeräusche und Bombengeräusche und Rauch und Flammen. Und dann ist es, das war am Abend, dann hat man gesagt Stopp und dann ist diese Weihnachtsrede des Fiegel eingespielt worden. Ja? Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben, wir haben kein Glas zum Einschneiden, keinen Christbaum und so weiter.
Nur die hat... Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses
Österreich. Glaubt an dieses Österreich, ja. Und der Fiegel ist dort gesessen und hat geweint, wie er das gehört hat. Und viele haben auch geweint, hat mir der Magenscheib später erzählt. Und sie haben dann später zugegeben, dass sie diese Rede nicht jetzt aus dem Archiv haben, vom damaligen RAWAG, weil das Band sei verloren gegangen. Und sie haben den Fiegel kurz vor dieser Veranstaltung noch einmal ein Studio gebeten in der Argentinierstraße. Der Fiegel war so sein Großonkel des Mabo. Und haben ihn gebeten, diese Rede noch einmal zu halten. Man hätte diese rekonstruiert, diese 45er-Rede, aus Zeitungsmeldungen, aus Ohrenzeugenberichten und der Fiegel selbst habe sich ja noch an diese Rede teilweise erinnern können. Das war so haben die das erklärt dann später, mir auch öfter. und ich bin dem nachgegangen und habe geschaut, also was ist denn damals eigentlich berichtet? Wie haben die das rekonstruiert, diese Rede, die ein Mythos ist, ein nationaler Mythos. Wie haben die rekonstruiert? Also ich habe mir angeschaut, die Zeitungen des 24. Dezember, dann den Tag soll es gehalten werden, habe geschaut in den Radioprogrammen, ob da irgendwo die Rede des Bundeskanzlers angekündigt war. Das ist damals immer angekündigt gewesen. War keine Ankündigung, in keinem einzigen der diversen Radioprogramme. Dann habe ich geschaut in den Zeitungen vom 25. Da waren alle möglichen Weihnachtsreden drinnen, die des Kardinals, des Papstes, des Wiener Bürgermeisters, des US-Hochkommissars und das kleine Volksblatt, die Parteizeitung der ÖVP, hatte sogar noch die Weihnachtsrede des jungen ÖVP-Obmanns drinnen. Aber keine des Bundeskanzlers und Parteivorsitzenden. Ja, da muss man sich ja schon fragen, wieso, wie, aha, komisch. Die junge ÖVP schon, aber der Bundeskanzler mit so einer großartigen Rede noch dazu, ne, kommt nicht vor. Aber man denkt, naja, vielleicht am nächsten Tag, vielleicht war Redaktionsschluss und die Rede ist spät gehalten worden und das war nach Redaktionsschluss, dann werden sie es am nächsten Tag dann nachtragen. Aber ich schaue in der Zeitung, in den Zeitungen von 26. und 27.
Gab es da überhaupt welche? Heute gibt es dann in den Tagen keine.
Da gab es zu Weihnachten noch Zeitungen. Habe mich auch gewundert. Und da ist die Weihnachtsrede des englischen Königs Georg VI. Nachgetragen worden, aber keine vom Fiegel.
Und ein Jahr später, haben Sie das auch geschaut? Vielleicht war sie nicht 45, sondern 46.
Nein, 47 hat er dann einmal eine Rede gehalten, aber wir reden ja immer noch von der Weihnachtszeit.
Die ist ja eindeutig
für das Jahr 1945 hingeschrieben. Nicht? Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Nicht? Das ist eindeutig auf dieses Jahr hingeschrieben. Ich habe dann auch nachgeschaut, ob irgendwann zwischen 1945 und 1965 von einer Weihnachtsrede Fiegel die Rede war oder die Schreibe war in Zeitungen. Nie. Ist nie irgendwas erwähnt worden. Ich habe nachgelesen in der dicken Fiegel-Biografie des Ernst Drost, lange Jahre Außenpolitikchef in der Kronenzeitung. Ein ganz dickes Buch, kein Wort von einer Weihnachtsrede. Also es scheint so zu sein, dass dieser Mythos sehr, sehr, sehr gut erfunden ist.
Von den beiden, von Mabö und
den jungen Journalisten. Aber vielleicht sind alle großen Mythenerfindungen. Wahrscheinlich ist das Wesen des Mythos.
Was mir gefallen hat an der Geschichte, die ich jetzt so im Detail jetzt auch nicht kannte, von ich wusste eben schon, dass es sich um einen Mythos handelt und das nicht ganz klar war, ob das wirklich so ist, aber jetzt habe ich es nachgelesen. Und was mir aber auch noch gefallen hat, ist, dass eben dieses 65er Jahr vermutlich das erste Mal dieser Erinnerungs- oder Gedenkbrimborium begonnen hat, weil 55 war man noch mit anderen Dingen beschäftigt. Und deswegen fand ich das auch spannend, weil wir jetzt eben 80 Jahre zurückblicken. Und ich frage mich, wie Sie das sehen, wie enthusiastisch gedenkt denn das offizielle Österreich in diesem Jahr 2025. Sie haben ja auch schon ein paar Gedenkjahre miterlebt. Wir haben ein sehr großes 2018, 100 Jahre Erste Republik, war besonders groß. 2005, glaube ich, war auch recht viel los zum 60 Jahre Kriegsende. Wie erleben Sie das heuer?
Bis jetzt habe ich noch nicht viel gesehen. Also ich glaube, es wird schon noch was geben rund um den Mai. Aber bis jetzt ist da noch nicht viel passiert. Aber ich glaube, die derzeitige Bundesregierung ist mit anderen Dingen beschäftigt. Ne?
Also ja, es liegt sicher daran.
Die haben da einiges zu tun derzeit mit dem Budget und mit dem Ganzen rundherum. Da ist jetzt kein so besonderes Gedenken angesagt, aber es wird sicher irgendwas geben. Es gibt ja doch interessante Gedenktage, die in der Geschichte immer wieder auch politisch politisch instrumentalisiert worden. Ich nehme zum Beispiel den 12. September. Nicht? Mhm. Am 12. September 1933, das war 250 Jahre nach dem Ende der Türkenbelagerung, hat es diese berühmte Trabrennplatzrede des Engelbert Dollfuß gegeben, die sozusagen das Ende der Demokratie eingeläutet hat. Mhm. Das war nicht zufällig am 12. September. Mhm. 50 Jahre später, am 12. September 1988, hat man wieder einen Katholikentag genau am 12. September abgehalten, am Jahrestag der Türkenbelagerung. Und da ist der Papst sogar nach Wien gekommen. Also es gibt schon Gedenktage, die in einer gewissen Form politisch instrumentalisiert werden. Das 1945er Jahr wärst du also auch wert, war immerhin die Befreiung Österreichs nach 11 Jahren Diktatur.
Mhm. Aber eben das, was wir vorher schon besprochen haben, wie sich schon damals in der Zeit 1945 die unterschiedlichen Opfergruppen hier auch unterschiedlich positioniert haben oder nicht verstanden haben oder auch mit dem Finger aufeinander gezeigt haben, zeigt sich ja eben auch, dass sich der Blick aufs Jahr 45 bis 55 verändert und die Frage, woran man sich erinnert. Ja? Und ich glaube, dass sich das zum Beispiel, wenn man jetzt hernimmt, in den 90er Jahren noch einmal anders verhalten hat als heute, oder? Wie sehen denn Sie das? Wie hat sich unser Blick auf das Jahr 45 bis zur Zeitspanne 55 verändert?
Das wird je nach politischem Standpunkt anders sein. Also viele Leute werden sagen, das ist das Ende des Kriegs. Gott sei Dank ist jetzt der Krieg aus. Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Geschichte, dass der Krieg aus war. Andere werden den Schwerpunkt jetzt legen auf die Befreiung vom Nationalsozialismus. Mhm. Wieder andere werden sagen, ach, das war doch gar keine Befreiung. Das sind doch die Rote Armee gekommen, die haben Gewalttaten begangen, die haben Leute verschleppt, die haben Frauen vergewaltigt. Also da kann man ja nicht von Befreiung reden. Diese Diskussion gab es ja immer wieder, befreit oder besetzt. Nicht? Und man wird das halt je nach politischem Standpunkt dann differenziert beantworten müssen. Nicht? Also man muss es differenziert beantworten, weil natürlich war nicht alles toll nach 1945.
Zuletzt war übrigens in unserer Reihe auch die Direktorin des Hauses der Geschichte zu Gast, Monika Sommer, in unserem Podcast. Und mit ihr habe ich natürlich auch geredet über das Haus der Geschichte, das ja auch so interessanterweise mit so einem Gedenkjahr verknüpft ist, nämlich mit dem Jahr 2018, weil damals hat man sich dann eben doch dazu entschlossen, endlich einen Standort für das Haus der Geschichte zu finden. Ich frage mich, wie sehen denn Sie die Debatte rund um das Haus der Geschichte und den Standort, weil da ist ja immer noch nicht alles ganz, wie soll ich sagen, ganz planiert. Weil es gibt zwar jetzt die Idee, dass es, glaube ich, im 2028 übersiedeln soll ins Museumsquartier. Da sind aber auch nicht alle happy damit. Wie sehen Sie das? Warum tut sich Österreich so schwer, ein ordentliches, zeitgenössisch kuratiertes Museum zu haben und ihm auch einen Platz zu geben, in dem es eben auch um unsere jüngere Geschichte geht?
Einer der Gründe ist sicher der, dass sich die beiden großen traditionellen politischen Lager in Österreich in der Beurteilung der Geschichte nie ganz einig waren. Ja, es ging in Debatten um ein Haus der Geschichte ist unweigerlich immer die Zeit zwischen 1933, 34 und 1938 aufgetaucht. War das jetzt der Austrofaschismus? War das ein autoritärer Ständestaat? War das eine Kanzlerdiktatur? Wie nennen wir das Ding? Ne? Da ist ewig darum gestritten worden, von höchster Stelle, also Andreas Kohl für die ÖVP hat da also sehr, sehr, sehr teilgenommen an dieser Debatte und hat sich da stark gemacht. Das war ein Grund, warum man sich da nie über das Projekt richtig drüber getraut hat. Als man sich dann drüber getraut hat, ich glaube, das war damals der Staatssekretär Ostermeier, wenn ich mich nicht
erste Jahr 2013 ungefähr.
Ja, hat man dann leider, war man ein bisschen zögerlich beim Standort. Denn der jetzige Standort ist ja nicht schlecht, aber man hätte natürlich weit mehr Platz dem Projekt geben müssen. Da war noch, gleich daneben war die Sammlung alter Musikinstrumente und die haben gesagt, um Gottes Willen, die alten Musikinstrumente dürfen da nicht rausgetragen werden. Ja. Aber natürlich hätte man die raustragen müssen und hätte vielleicht im Kunsthistorischen Museum, wir sind auf der anderen Straßenseite, einen Platz finden können.
Es war ja auch immer die Rede, ob das Völkerkundemuseum einen anderen Standort finden könnte. Genau. Und man eben an diesem geschichtsträchtigen Heldenplatz trotzdem das Haus der Geschichte belässt.
Richtig, das wär gut gewesen. Und das Haus der Geschichte hätte viel mehr Platz gebraucht. Das ist jetzt ja nur ein Fragment eigentlich. Die Debatte um den Standort im Museumsquartier, ja, ich glaube, das ist durchaus vertretbar, dass man dort das hinverlegt. Es ist nicht der Heldenplatz, aber die gesamte österreichische Geschichte kreist ja auch nicht nur um den Heldenplatz und um diesen 12. März 1938. Man hängt das vielleicht ein bisschen zu hoch, wenn man sagt, dass ein Haus der Geschichte muss unbedingt gleich in der Nähe des Hitlerbalkons sein. Ja? Also, na, sehe ich nicht so. Mhm. Ja? Also, da die österreichische Geschichte birgt mehr als einen Hitlerbalkon. Und das Museumsquartier ist kein schlechter Standort. Erstens ist es auch mehr oder weniger in der Innenstadt fast und gut erreichbar. Ist direkt eine U-Bahn-Station vor der Tür und eben in einem Museumstrakt eingebaut.
Ja, aber in einem, der halt auch erst gebaut werden muss und das wird auch sehr viel Geld kosten.
Naja,
aber
es ist direkt neben dem Museumsquartier, also wo ja auch Museen sind. Also da passt schon hin und direkt neben dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum, das ist dann in einem Museumsviertel und das ist durchaus vertretbar, finde ich.
Aber beim Heldenplatz spielt sich auch die Frage, abgesehen vom Hitlerbalkon, um die Frage, ob wir auf diesem Platz unsere Geschichte überhaupt genug gedenken. Also auch da hat sich die neue Bundesregierung übrigens ja in ihr Regierungsprogramm geschrieben, sie möchte dem Platz auch eine zeitgemäße Erinnerungssymbol, was auch immer, sich mit dem zumindest beschäftigen, was dorthin passen könnte. Das findet zum Beispiel Monika Sommer schon ganz gut, aber sie sagt, es wäre jetzt wirklich nicht dringend an der Zeit, sich einmal hier eine ordentliche Nutzung dieses Platzes zu überlegen, die nicht so ein Allerweltsplatz, wie er jetzt ist, ja, wo zwischen den Parlamentscontainern während des Umbaus bis zum Kunde-Gassizone des Bundespräsidenten alle Platz finden.
Nicht nur der Bundespräsident geht dort mit dem Hund spazieren, sondern da ist ein ganzer eine ganze Hundezone auf der einen Ecke, auf der anderen Ecke sind wieder die Autos geparkt.
Genau, vor dem Volksgarten. Genau.
Beim Volksgarten, das sind offenbar von hohen Beamten die Autos und auch auf der anderen Seite, direkt bei der Nationalbibliothek stehen ja auch
so, ja,
die
stimmt,
Autos,
wo, ne? Lange auch früher noch die. Ja, ja, ja. Also, das ist eigentlich interessant, dass sich das. Es ist ein bisschen ein Retroplatz, muss man sagen. Wenn man uns anschaut, die Innenstadt soll jetzt autofrei werden, hat schon Plätze, richtig, wo nichts mehr geht. Ja. Aber es, da ist.
Ja, und jeder hat halt irgendwas hingestellt dann auch. Ne? Da ist der Papst gekommen, also hat man dann ein Kreuz hingestellt. Und das ist, also wir im Schwedenplatz, da steht jeder sein Wirschelstand auf und da hat auch halt jeder irgendein Symbol aufgestellt am Heldenplatz.
Andererseits, was mir gefällt, ist eben auch jetzt, die Wiesen wieder frei sind von den Containern, wo die jahrelang dort standen. Ja. Als Ausweichquartier.
Das Parlamentsausweichquartier.
Genau, seitdem das wieder frei ist, ist es halt auch wirklich ein Platz, der auch von jungen Menschen fürs Frisbee-Spielen genützt wird und das ist eigentlich auch ganz schön.
Ja. Ja, das ist,
also
gut,
ist ein bisschen so wie, also im Burggarten macht man das nicht so, weil nicht so viel Platz ist. Ja.
Es ist halt ein bisschen natürlich auch der Platz geprägt dadurch, dass darauf ganz dominierend zwei Reiterstandbilder von Feldherren stehen. Daneben ist im Burgtor ist eine Gedenkstätte für die Gefallenen und wieder daneben ist da eben der berühmte Hitlerbalkon. Also es ist auch das Inventar ist natürlich ein bisschen bedrückend.
Ja. Aber apropos junge Menschen, eine Frage habe ich noch an Sie, auch im Rückblick Ihrer Erfahrungen mit historischen Stoffen und Büchern, von denen Sie ja eben einige schon geschrieben haben. Was haben Sie für ein Gefühl oder wie erleben Sie das? Wie interessiert ist denn nicht das offizielle Österreich, sondern die Bevölkerung an solchen Stoffen? Ändert sich das, je weiter wir gehen sozusagen vom Kriegsende?
Naja, ich kann das nur beurteilen von der Teilnahme an meinen Veranstaltungen, weil ich habe ja Dutzende gemacht und auch den Absatz der Bücher und da kann ich eigentlich nicht klagen. Also das funktioniert ganz gut. Also ich habe da mit dieser Flucht- und Vertreibungstrilogie, da habe ich also bis zu 20.000 Stück verkauft von einem Buch und das ist sehr viel für Sachbücher. Ne? Und es kommen auch die Leute zu den Veranstaltungen. Also da gibt es schon einen Namen. Sie sitzen dort und hören auch zu. Ich bin jedes Jahr eine Woche in Tiroler Schulen unterwegs. Mhm. Jeden Tag in drei verschiedenen Schulen, also 15 Schulen pro Woche. Und da geht es auch um zeithistorische Themen. Und wenn man die ordentlich erzählt, dann hören die Schülerinnen und Schüler auch zu. Es sind meistens Matura-Klassen natürlich, aber dann hören die auch zu.
Ja, wobei, also das in Schulen gehen und dort sozusagen auch im Rahmen des Unterrichts darüber reden, ist das eine, aber freiwillig zu Veranstaltungen zu gehen, ich nehme mal an, wenn ich jetzt, ohne Ihnen nahe treten zu wollen, dass der Altersschnitt bei den Buchpräsentationen und Lesungen wahrscheinlich eher hoch ist.
Das höher ist in einer Matura-Klasse natürlich. Ja. Aber ja, natürlich sind da überwiegend natürlich dann ältere Leute, die halt noch mit einem Fuß vielleicht sogar in dieser Zeitgeschichte stehen.
Ja, oder sich an ihre eigenen Eltern erinnern.
Oder ihre eigenen Eltern.
Wobei ich dann immer auch als Gegenargument bringe, dass der erfolgreichste Podcast im deutschsprachigen Raum nennt sich Geschichten aus der Geschichte von einem österreichischen und einem deutschen Historiker, der Österreicher ist Richard Hemmer. die Millionen Zugriffe haben. Also das gibt den schon sehr lange, aber da zeigt sich, dass es schon noch ein Publikum gibt, das jünger ist und sich auf andere Art und Weise als vielleicht durch Bücher, sondern eben durch Podcasts mit Geschichtsstoffen beschäftigt. Da muss man dazu sagen, dass es die gehen wirklich bis in die, also die gehen in die, bis in die Steinzeit und picken sich immer so für jede Podcast-Folge eine Geschichte richtig raus, die sehr plastisch erzählt wird.
Wenn man Geschichte in Form von Geschichten erzählt, die allerdings stehen für die Geschichte dieser Zeit, ja, dass das nicht jetzt irgendwie nur ein Geschichtel sein, das man erfindet. Aber wenn man das so macht, wenn man Geschichte über Geschichten erzählt, und das versuche ich
ist ja auch in Ihrem jetzigen Buch so,
in meinen Büchern ja auch, dann geht's. Dann hören die Leute auch zu. Und nur die Geschichten müssen tatsächlich auch für das Jahr stehen. Und das darf nicht so Geschichtensammlung sein, die heute halt irgendwie in der Luft hängt. Die muss schon in der Abfolge dann dieses Jahr oder dieses Thema erzählen.
Herbert Lackner, schön, dass Sie da waren und uns erzählt haben. Und danke für dieses Buch. Ja, und das war's mit Was wichtig ist am 2. Mai, der diesmal ein echter Fenstertag ist oder Zwickeltag, wie nennt man das noch gleich? Ich vergesse das immer. Wenn Sie das Thema dieser Folge interessiert hat, dann hören Sie doch vielleicht auch noch in die Freitagsfolgen der vergangenen 2 Wochen hinein. Da hat unter anderem meine Kollegin Christine Meierhofer mit ZIP-Anchor Tarek Leitner über sein neues Buch geredet, das auch sich um diese Gedenkzeit und um 80 Jahre Zweite Republik dreht. Und ich habe mit Monika Sommer, der Direktorin des Hauses der Geschichte, über den Heldenplatz diskutiert. Einen Ausstellungstipp habe ich heute auch noch. Anlässlich 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus zeigt das Mauthausen-Komitee Österreich am Heldenplatz in Wien Fotos von KZ-Überlebenden in Lebensgröße sowie ihre Zitate, die an die Gräuel der NS-Zeit erinnern sollen und gleichzeitig mahnen sollen, das Vermächtnis der Überlebenden für die Gegenwart und Zukunft wachzuhalten. Also am Heldenplatz, Ausstellung ab 5. bis 11. Mai, lohnt sich das anzusehen. Falls Sie an diesem langen Wochenende mehr von uns hören wollen, dann können Sie das. Zum Beispiel die ganz frische Folge vom letzten Aufguss. In unserem Klimapodcast geht es diesmal um Tiefseebergbau. Donald Trump hat die Rohstoffjagd auf Meeresboden nun ja mit einem Federstrich auch wieder legal gemacht. Alle unsere Podcasts finden Sie unter diepresse.com/podcast, in der Presse-App ganz praktisch beim Kopfhörersymbol unter Audio und auch in unserem noch immer recht jungen YouTube-Kanal Die Presse Podcasts. Machen Sie es gut und auf bald.